Hey, wir sind Pia und Maren, Sexualberaterin und Psychologin, und du hörst Lustwandel, ein Podcast über weibliche Sexualität jenseits von Scham, Schmerz und Schweigen.
Mit einer Einladung, transgenerationalen Prägungen auf die Schliche zu kommen. Für mehr Selbstverbindung, Körperliebe und Sinnlichkeit. Viel Spaß!
Wir freuen uns, wieder hier zu sein. Hallo!
Hallihallo zu unserer zweiten Episode
zum Thema Grenzen.
Grenzen.
Und wir dachten uns, dass wir erstmal mit einer Definition anfangen von Grenzen, was denn ChatGPT zu Grenzen sagt.
ChatGPT sagt zum Thema Grenzen: Eine Grenze in der Sexualität ist die individuelle Linie, die bestimmt, was sich angenehm, sicher und respektvoll anfühlt. Sie kann körperlich, zum Beispiel unerwünschte Berührungen, emotional, zum Beispiel das Tempo von Intimität, oder psychisch, zum Beispiel persönliche Trigger sein. Genau, darüber wollen wir heute mit euch sprechen. Warum glauben wir, dass das Thema Grenzen so wahnsinnig wichtig ist?
Weil mein Guess wäre, dass wir alle mehrfach schon über unsere Grenzen gegangen sind und es uns dabei nicht wahnsinnig gut geht.
Ja, ist auch mein Eindruck nach vielen, vielen Gesprächen mit verschiedenen Frauen, dass Grenzen so ein Thema ist, mit dem fast alle sich irgendwann mal intensiv auseinandersetzen. Und so eine typische Entwicklung ist, erst mal eine ganze Zeit lang bestimmte Grenzen zu überschreiten und sich dessen gar nicht richtig bewusst zu sein.
Ja.
Dann irgendwann eine Phase der Bewusstwerdung, die sich häufig ausdrückt durch verschiedenste Herausforderungen, Schwierigkeiten, Konflikte, Schmerzen, was auch immer. Und in diesem Bewusstwerdungsprozess darüber, dass wir Grenzen eine Weile lang überschritten haben, dann so ein Herantasten und unsere Wege finden, damit auf eine neue Art und Weise Grenzen zu spüren, zu respektieren, also anzunehmen, dass sie da sind und dann zu kommunizieren.
Und da würden wir jetzt erstmal in unsere persönlichen Geschichten reingehen.
Genau, so machen wir das immer. Erstmal persönliche Geschichten, die hoffentlich relatable sind und die uns viel abverlangen, weil es natürlich auch für uns herausfordernd ist, darüber zu sprechen. Aber weil es uns so ein Herzensanliegen ist, dass mehr Räume entstehen, in denen wir als Frauen darüber sprechen können und entsprechend lernen können und wachsen können und einen Weg zu uns, unseren eigenen Körpern und unserer Sexualität auf eine Weise finden können, mit der wir uns wirklich wohl und wirklich sicher fühlen und die erfüllend ist, machen wir's.
Yes. Fängst du an, soll ich anfangen?
Fang du mal an.
Okay.
Was ist denn so deine Auseinandersetzung mit Grenzen gewesen?
Dass mir ganz, ganz lange überhaupt nicht klar war, dass ich meine Grenzen übergehe. Also ich bin ja sehr lange in einer Beziehung und dass ich vor der Beziehung jetzt nicht wahnsinnig viele Erfahrungen, was zumindest penetrativen Geschlechtsverkehr anbelangt, habe und hatte. Und das heißt, meine Auseinandersetzung mit Grenzen hat in der Beziehung stattgefunden und dass es, ich weiß nicht, ob dadurch, aber dass es auf jeden Fall relativ lange gedauert hat, bis ich überhaupt verstanden habe, dass ich sehr, sehr häufig meine Grenzen übergehe.
Hm. Und darf ich direkt fragen?
Ja.
Gibt es da ein ganz konkretes Beispiel, was du hast für eine Grenze, die du da zum Beispiel überschritten hast?
Ja, also ich würde sagen, sowohl was vor der Beziehung stattgefunden hat, aber auch innerhalb der Beziehung, dass ich zum Beispiel häufig tatsächlich penetrativen Geschlechtsverkehr hatte, ohne dass ich jetzt da gerade bereit zu war. Mhm. Ja.
Ja,
ich würde sagen, dass das einmal tatsächlich am häufigsten passiert ist und auch die stärkste Grenze war, die ich selber in Sexualität überschritten habe.
Ja. Ja, vielen Dank fürs Teilen.
Ja,
ich finde das sowas von mutig. Es ist nicht leicht, das zu teilen. Und gleichzeitig, nach allem, was ich bis jetzt so erlebt habe, ist das etwas, was fast jede Frau in ihrer Vergangenheit auch erlebt hat. Diese Form von Grenzüberschreitung, die ja wirklich, genau, es ist eigentlich eine sehr extreme Form von Grenzüberschreitung. Zu Recht löst es unfassbar viel in uns aus, wenn jemand anders diese Grenze überschreitet.
Ja.
Das ist so. Und dass wir selbst diese Grenze überschreiten, ne, ist eigentlich wirklich was, darüber sollten wir reden.
Ja. Bei mir war es auch, würde ich sagen, tatsächlich in eigentlich allen Situationen so, dass es letztendlich an mir lag, dass ich meine Grenze nicht gehalten habe, weil ich zum Glück noch in keiner Situation war, bei der die andere Person so stark grenzüberschreitend war, dass ich theoretisch meine Grenze nicht hätte halten können. Ich hätte Nein sagen können. Und es wäre vielleicht unschön gewesen in der Situation. Es hätte die Situation vielleicht so ein bisschen awkward gemacht. aber es wäre nichts weiter passiert im Endeffekt.
Mhm. Ja. Ja. Ja, und das ist eben, das sind die Art Situationen, wo es sich lohnt, mal richtig reinzugehen. Ja. Eben weil wir uns selber damit teilweise ja total schaden, wenn wir unsere eigenen Grenzen übergehen. Und natürlich haben wir da gute Gründe für.
So. Ja.
Und da mal reinzugehen und zu gucken, was steckt da eigentlich hinter. Das ist im Prinzip Inhalt der heutigen Episode. Und zu schauen, was kann uns helfen, dabei unsere eigenen Grenzen zu fühlen und dann eben auch zu kommunizieren und zu halten.
Ja.
Und vielleicht für die Zuhörerinnen auch, während ihr alle wahrscheinlich auch gerade reflektiert, was so Grenzen sind, die ihr vielleicht mal überschritten habt, können wir mal probieren, ob wir ein, zwei mehr Beispiele finden.
Magst du was teilen?
Also erstmal, ich teile das Beispiel, was du gerade beschrieben hast. Insbesondere natürlich am Anfang, als ich angefangen habe, sexuell aktiv zu werden. Und das ist schon sowas, also diese Grenze halte ich jetzt seit vielen Jahren ein, aber das gab es auf jeden Fall auch. Und dann kenne ich auch zum Beispiel so ein eigentlich gerade überhaupt nicht in der Stimmung sein, angefasst zu werden, aber mein Partner irgendwie doch und so bestimmte Berührungen einfach mal über mich ergehen zu lassen, auch wenn ich es gerade eigentlich gar nicht fühle. Oder eine bestimmte Geschwindigkeit ist mir eigentlich noch zu früh, beispielsweise an den Brüsten berührt zu werden. Heutzutage würde ich sagen, bin ich sehr gut mit meinen Grenzen, zum Glück, aber es gibt ja, finde ich, so ein, nee, geht gar nicht und dann muss ich was sagen. Ne? Ja. Und dann gibt es eine Grauzone, so, vielleicht kann ich mich reingrooven. Und da, ja, da habe ich definitiv lange Zeit solche, ich sag mal, kleineren Mini-Grenzen überschritten.
Ja.
Hast du noch ein, zwei Beispiele für die Zuhörerinnen?
Vielleicht, das ist jetzt kein ganz konkretes Beispiel, aber also einmal, dass Grenzen für mich elementar war zur Auseinandersetzung mit meinem sexuellen Selbst und dass ich, weil ich meine Grenzen nicht kommuniziert habe, lange nicht Sex so richtig genießen konnte und mich so richtig fallen lassen konnte, weil ich mehr bei dem anderen war als bei mir. Ja.
Mini-Memo. People-Pleasing. Frauen sind in vielen Kulturen sozial darauf konditioniert, Harmonie zu wahren, Bedürfnisse anderer zu priorisieren und sich anzupassen. Psychologische Forschung zeigt, dass weiblich sozialisierte Menschen häufiger ein sogenanntes People-Pleasing-Verhalten zeigen. Ein Mechanismus, der dazu dient, soziale Ablehnung zu vermeiden. Diese Sozialisierung beeinflusst auch den Umgang mit Grenzen. Viele Frauen berichten, dass sie in sexuellen Situationen Schwierigkeiten haben, ein klares Nein zu formulieren, selbst wenn sie sich unwohl fühlen. Das liegt nicht an mangelnder Selbstbehauptung, sondern an tief verankerten gesellschaftlichen Erwartungen und internalisierten Geschlechterrollen.
Das ist vielleicht ein ganz guter Übergang jetzt dazu, bei mir sein und wie nehme ich denn meine Grenzen wahr?
Ja, erzähl doch mal.
Da haben mir auch ganz konkret Kurse, dieser Online-Kurs, von dem wir letztes Mal gesprochen haben, der hat mir dabei geholfen. Und davor die feministische Auseinandersetzung mit dem weiblichen Körper, Zyklus, Sexualität und so weiter, weil ich dadurch mich anerkannt gefühlt habe, dass zum Beispiel weibliche Erregung sich ganz anders aufbaut als männliche Erregung. Und dass es eine ganz andere Erregungskurve ist, die sich auch viel langsamer aufbaut und dass es einfach normal ist, dass ich mehr Zeit brauche.
Ja.
Und dass ich jetzt nicht, wenn ich jetzt irgendwas sehe, dann sofort erregt bin oder so.
Schwalbe.
Auf Schwalbe stehe ich jetzt nicht.
So. Ich weiß auch nicht, warum das Bild in meinem Kopf.
Genau, auf jeden Fall, dass ich dann nicht sofort erregt bin, sondern halt erstmal auch mein Kopfkino angeworfen werden muss und dass selbst das, wenn mein Körper erregt ist, dass dann noch nicht automatisch sein muss, dass mein Geist auch erregt ist, sondern dass es auch unabhängig voneinander sein kann und dass vielleicht mein Kopf noch ein bisschen braucht, um hinterherzukommen in die Erregung. Das erstmal zu verstehen, dass es auch so ganz wissenschaftliche Konzepte sind, ganz simpel, körperlich alles, dass es dann da sein darf und dass es normal ist und nicht ich irgendwie komisch bin oder so.
Mini-Memo. Körperliche und mentale Erregung. Körperliche Erregung und psychische Zustimmung sind zwei unterschiedliche Prozesse. Die körperliche Reaktion auf sexuelle Reize wird durch das autonome Nervensystem gesteuert und kann unabhängig vom bewussten Erleben auftreten. Studien zeigen, dass auch in nicht konsensuellen Situationen Erregung auftreten kann, eine Reaktion, die neurologisch mit Flucht- oder Kampfmechanismen verknüpft ist. Zustimmung hingegen ist ein kognitiver Prozess, der bewusste Entscheidung und Kommunikation erfordert. Daher gilt, eine körperliche Reaktion ist niemals ein Indikator für Einwilligung.
Also das hat mir geholfen, erstmal mir Wissen darüber anzueignen.
Ja, das kann ich total verstehen. Also so einen Verständnisrahmen zu haben für dein eigenes Erleben, was auch das eigene Erleben auf eine Art legitimiert,
genau.
Schon fast. Ne?
Ja.
Und das kenne ich total, ne? dass quasi, dass ich ein Erleben habe, was ich selber gar nicht richtig einordnen kann. Beispiel jetzt, was du gerade erwähnt hast, finde ich super. So dieses, es gibt einmal die körperliche Erregungskurve und die muss nicht unbedingt 100% übereinstimmen mit dem Geist. Ja. Dass das so wie zwei Ebenen sind und ich kann auf beiden Ebenen mit mir selbst einchecken, bin ich gerade schon bereit oder brauche ich gerade vielleicht ein bisschen langsamer. Das finde ich super, weil diese Modelle und Konzepte für mich immer wie so Schablonen funktionieren, die ich auf mein eigenes Erleben legen kann und die mir dann helfen, mein eigenes Erleben zu verstehen.
Ja, genau.
Und dann habe ich auch das Gefühl, und das ist natürlich so ein Ding, ne? Warum habe ich nicht von vornherein das Gefühl, dass es legitim ist, dazu zu stehen,
das,
zu meinem eigenen Erleben?
Ja, genau, das frage ich mich auch immer.
Ja. Aber es macht es mir leichter, das dann auch zu kommunizieren, wenn ich sagen kann, hey, das und das passiert gerade bei mir. Und das entspricht auch so einem Modell.
Ja, genau.
Aber ich glaube, um da auch nochmal reinzugehen mit der Sozialisierungsebene, vielleicht an der Stelle, da ist, finde ich, nämlich eine Perspektive, die da durchaus sehr hilfreich ist, ist, sich vor Augen zu führen, dass wir als Frauen konfrontiert sind mit einer Norm, die wir gesellschaftlich gespiegelt bekommen, in Medienlandschaft, Porno und so weiter und so fort, die sehr männlich geprägt ist. Die männlichen Bedürfnissen und Perspektiven und männlichem Erleben entspricht. Und entsprechend dieses Bild, was da produziert wird, was sozusagen die Norm, nicht unbedingt der beste Verständnisrahmen für unser weibliches Erleben ist.
Ja, total.
Und wir als Frauen dann dazu neigen, nicht etwa die Norm in Frage zu stellen, was richtig wäre, sondern natürlich, total nachvollziehbarerweise, unser eigenes Erleben in Frage stellen.
Ja.
Und ich glaube, das hatte ich beim letzten Mal vielleicht auch schon erwähnt. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt, weil das einer der Hauptgründe ist, warum wir so häufig unsere Grenzen übergehen, weil wir denken, wir müssten jetzt schneller sein, weil wir denken, wir müssten jetzt anders funktionieren und so sehr Angst davor haben, komisch, falsch, von der Norm abweichend zu sein, dass wir uns unser eigenes Erleben, unsere eigenen Grenzen wie aberkennen, um da reinzupassen.
Ja, und in, naja, einem Wort würde ich sagen, zusammengefasst, ist eigentlich Patriarchat.
Patriarchat.
Also es ist halt so. Ich muss sagen, auch ich und auch in der Entwicklung von Luma musste ich mich erstmal von dieser patriarchalen Brille freimachen auf Sexualität. Diese patriarchale Brille, mit der wir alle darauf gucken. Mhm. Weil das einfach das ist, wie wir sozialisiert wurden in den meisten Fällen.
Ja. Und es geht wahnsinnig tief und es hat dann Schichten um Schichten um Schichten um Schichten und wir wollen ein paar dieser Schichten durchleuchten.
Ja.
Ja, mal gucken, wo wir irgendwann dann nochmal ankommen, wenn wir noch mehr Schichten durchgraben haben. Aber um nochmal zurückzukommen, ich hatte dich unterbrochen.
Ach so, genau. Das war quasi mein erster Schritt, dass ich mir erstmal ganz schnödes theoretisches Wissen dazu aneigne und als ich das Wissen dann hatte, als Legitimationsrahmen, habe ich angefangen, auch körperlich mich damit auseinanderzusetzen und erstmal wirklich nur mit mir, um zu gucken, was gefällt mir denn eigentlich, weil es vielleicht auch nochmal lohnt sich, darüber eine Folge zu machen. Was gefällt mir denn eigentlich? Und Kommunikation, dass ich lerne, das zu kommunizieren und auch ganz klar habe und darauf achten kann, was sind meine körperlichen Grenzen und wie äußert sich das in meinem Körper? Und das ist jetzt natürlich unterschiedlich, wie es sich jetzt bei mir äußert. Das kann bei dir jetzt anders sein oder das kann auch bei euch anders sein. Also das ist ganz individuell. Da lohnt es sich echt, da mal reinzugehen und das für sich rauszufinden. Wie genau äußert sich das denn bei mir? Und ich würde es auch tatsächlich als so eine Art Zusammenziehen beschreiben, vom Körper und eigentlich auch vom Geist. Also, dass sich alles zusammenzieht und das auf jeden Fall ein Indiz dafür ist, dass gerade eine Grenze von mir übergangen wird. Und, und dass ich dann auch mit den Gedanken abschweife und es so über mich ergehen lasse, aber jetzt keinen Genuss habe und mich halt gar nicht hingeben kann.
Finde ich total wertvoll, dass du auch noch miterwähnst, nicht nur wie spüre ich eine Grenze auf der Seite, wo mein Körper mir Signale sendet, die irgendwie unangenehm sind, ja, ein Stück weit, sondern auch die Abwesenheit von, ja, Angenehmen.
Ja, ja.
Dass das so ein Signal ist zum Aufmerksamwerden.
Ja, total.
Und wir können nochmal schauen, zum Beispiel auch, ob wir eine Aufführung mit in die Shownotes geben zum Thema, wie beobachte ich eigentlich Grenzen. Mm. Aber allein schon deine und meine Beobachtungen, ja, sind irgendwie da reichhaltig. Und ich zum Beispiel bin auch noch nicht drauf gekommen zu sagen, ja klar, natürlich ist es auch ein Anzeichen, wenn ich einfach die Abwesenheit von Genuss, ja, oder die Gedanken schweifen ab, das kenne ich nämlich schon auch. Ja. In dem Moment, wo meine Gedanken abschweifen, will ja mein Kopf irgendetwas entfliehen, will nicht mehr präsent sein. Ja. Weil ich meinerseits tatsächlich eher, bei mir ist es dann so genau, es ist ein Zusammenziehen in allererster Linie. Und da bin ich auch sehr, sehr, sehr hellhörig mittlerweile. Mhm. Also das kleinste Zusammenziehen meines Körpers nehme ich nicht nur wahr, sondern auch mittlerweile sehr ernst. Und sofort Tempo reduzieren. Das ist, glaube ich, mein Hauptzeichen. Und ansonsten ist es aber auch ich nehme auch sehr stark war über so einen inneren Impuls meines Körpers, der eher eine nach vorne Bewegung ist, oder ob mein Körper auch nur die minimalste Rückzugsbewegung als Impuls reingibt.
Ja.
Und das muss noch nicht mal sich äußern, dass ich wirklich physisch zurückgehe, sondern wenn einfach nur in mir etwas ganz bisschen sich zurückziehen will, dann ist sofort,
Ja.
Ich glaube, das sind meine Hauptanzeichen.
Und wie hast du das rausgefunden, dass das deine Hauptanzeichen sind?
Wirklich sehr stark konfrontiert war ich damit, nachdem ich eine sehr unangenehme sexuelle Erfahrung hatte, die ich auch schon mal erwähnt hatte, wo mein Körper daraufhin sehr laut geworden ist. Und wenn es vorher subtilere Anzeichen waren, ist dann eine Zeit lang mein Körper mich mehr oder minder angeschrien hat.
Okay.
Je mehr mein Körper mir wieder vertraut hat, dass ich die Grenzen halte, desto weniger hat er mich angeschrien. Und ich würde aber mal sagen, tatsächlich den Schritt, diese Grenze durchaus wahrzunehmen, den hatte ich eigentlich schon vorher gemacht. Ich habe eigentlich schon, seit ich mich erinnern kann, eine ganz gute Körperwahrnehmung. Unter anderem, weil ich irgendwie schon immer ganz, ganz viel Sport und so gemacht habe, der das irgendwie gefördert hat. Ich sage das so explizit, weil ich weiß, es gibt viele, die schon mit der Wahrnehmung echt eine Schwierigkeit haben. Und es kann sich total lohnen, da so Übungen zu machen wie Bodyscan. Ne? Also Körperaufmerksamkeitsübungen sind total wertvoll. Oder alles, was uns mit unserem Erleben in den Körper holt, an sportlichen Aktivitäten, Yoga, solche Sachen. Genau, aber in meinem Fall war das relativ doll geschult. Aber den Schritt, den ich nicht gemacht hatte, war diese Grenzen zu ehren und zu respektieren. So, das war eher das, was mich davon abgehalten hatte.
Und wie hast du das dann geschafft?
Ja, also da musste mein Körper mich wirklich durch eine harte Schule nehmen.
Ja.
Ja. In meinem Fall war ich wirklich eine Zeit lang so weit davon entfernt, meine Grenzen kontinuierlich zu wahren, dass es insbesondere zu einer sehr schmerzhaften Erfahrung gekommen ist und woraufhin mein Körper dann wirklich zugemacht hat. Also es war wirklich, ich kann echt heutzutage, retrospektiv kann ich sagen, mein Körper hat mir schlicht und ergreifend nicht mehr vertraut. Und von da an war das Leiseste, also was ich früher vielleicht wahrgenommen hätte als ein Mini-Zusammenziehen im Bauch oder so, war von da an maximales Zusammenziehen, Panikgefühle, Weinen, wirklich aber auf sehr körperlicher Ebene aktiviert, wo ich dann merken musste, mein Körper hat mich dann wirklich gezwungen, weil in dem Moment, wo all das aktiviert war, war kein Platz mehr für Lust. Das heißt, jegliche sexuellen Situationen, in die ich mich begeben habe, ich musste nur ein mini Zusammenziehen ignorieren, völliger Körper-Shutdown daraufhin. Und dann war der Moment vorbei.
Ja.
Das heißt, ich wusste irgendwann, okay, wenn ich nochmal irgendeine sexuelle Erfahrung haben möchte, dann muss ich diese Mini-Anzeichen ehren und erst dann lässt mein Körper mich wieder. Und das war ein Prozess von 3 Jahren.
Ja.
Und in diesen 3 Jahren, um das auch mal so ganz drastisch auszudrücken, in diesen 3 Jahren war penetrativer Sex so gut wie undenkbar.
Mhm.
Es war eine harte Zeit. Und es war eine Zeit, für die ich auf eine Art jetzt total dankbar bin, weil ich da wirklich gelernt habe, radikal meinen Körper und die Grenzen meines Körpers zu ehren. Und interessanterweise hatte ich vorher das Gefühl, dass es mir in meiner Sexualität etwas nehmen wird, weil ich schaffe ja immer wieder eine Pause, ne? Und immer wieder und ich habe früher gedacht, ja, aber dann kann ich ja dies nicht erleben und das nicht erleben und ist doch doof und einschränkend. Und heutzutage merke ich, nein, wieder ganz bei mir anzukommen, ganz bei mir anzukommen, kompromisslos, eröffnet einen wahnsinnigen Raum.
Ja.
Und da bin ich einfach unendlich dankbar, dass ich an diesen Punkt jetzt gekommen bin, auch wenn es eine harte Schule war. Ja.
Und als du dann im letzten Drittel oder so der 3 Jahre, als du dann wieder angefangen hast, also wie waren dann deine Anfänge, die Grenzen zu kommunizieren und wie war dann der Journey dahin, wo du jetzt bist?
Ja, also bei mir war es so extrem, ne, mit diesem, der ganze Körper zieht sich zusammen und es kommt Panik auf. Das war eine körperliche Reaktion auf ein dramatisches Erlebnis. Mhm. Also das ist schon sehr extrem, aber ich glaube auch da einfach mal offen drüber zu sprechen, kann hilfreich sein für Frauen, das zu hören. Das war so, meine körperliche Reaktion war so extrem, dass ich da schon gebraucht habe, das auf Metaebene, bevor ich sexuell aktiv geworden bin, meinen Partnern zu kommunizieren.
Okay.
Mhm. Das heißt, ich habe denen das dann gesagt, übrigens, manchmal wird in meinem Körper so eine sehr extreme Reaktion getriggert. Wenn das so ist, dann ist das, was ich brauche, einfach nur, dass du mich in den Arm nimmst. Und die Medizin war, ich brauche zu fühlen, dass du ganz bei mir bist.
Okay.
Und dann habe ich denen gesagt, wenn es für dich okay ist, dann ist es für mich total hilfreich, in dem Moment A, mit allem aufhören und B, mich in den Arm nehmen, mir in die Augen schauen. Genau, und das war dann wirklich so Medizin, sag ich mal. Also das hat wirklich, das hat total geholfen. Es musste aber häufig und lange passieren, dieses auch dann wirklich ganz doll spüren, da ist jemand wirklich bei mir, dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Eigentlich tatsächlich jetzt, wo ich drüber spreche, wirklich, das waren zwei Gleise. Das eine ist, das Vertrauen an meine Partner aufzubauen, dass die wirklich bei mir sind, präsent sind, mich spüren.
Ja.
Und das andere eben, dass mein Körper anfängt, mir wieder zu vertrauen, dass ich meine Grenzen auch kommuniziere. Ja. Und das war aber ja, wenn das Kind so ein bisschen schon im Brunnen gefallen ist, ne? Und ansonsten eben nach und nach gelernt, diese mini ersten Anzeichen, bevor das dann passiert, sofort zu kommunizieren. Und da hat es bei mir eigentlich in aller Regel vollkommen gereicht. Klar, auch verbales Kommunizieren total wichtig und so.
Ja.
Aber diese mini Anzeichen, da hat es häufig gereicht, dass ich meinerseits Tempo rausnehme, dass ich meine Hand nehme und wegtue oder mich körperlich ein bisschen zurückziehe. Und häufig war das dann schon vollkommen ausreichend für diese Mini-Grenzen von meinem Körper.
Ja, ich musste gerade daran denken, als du das geschildert hast, dass es einfach diese Erfahrungen häufiger brauchte, dass du deinem Gegenüber vertrauen kannst und dass du dir vertrauen kannst. Dass der Gehirnstrang wurde gekappt, wo dieses Vertrauen normalerweise langfließt. Und dann, dann war es erstmal in den Anfängen so ein ganz kleiner Strang, der sich dann wieder aufgebaut hat, oder zwei kleine Stränge. Einmal Vertrauen zu dir, Vertrauen zu Partnern. Und je häufiger dann dieses Vertrauen kam, desto dicker wurden die Stränge, bis du jetzt wieder da bist, wo du bist.
Ja, passt als Bild gut.
Ja, ich finde es auch ganz spannend, weil ich würde sagen, dass es bei mir tatsächlich so war, dass ich meine Grenzen erstmal lernen musste wahrzunehmen. Also, dass ich nicht wie du von Anfang an relativ gutes Körperbewusstsein und Körpergefühl hatte, sondern dass ich tatsächlich erstmal lernen musste, was sind denn überhaupt meine Grenzen? Yoga hat mir tatsächlich ganz, also nicht jetzt was sexuelle Grenzen anbelangt, sondern überhaupt Körperbewusstsein und Körpergefühl, auf meinen Körper hören, hat Yoga mir wahnsinnig viel gebracht.
Ja, ich finde Yoga ein gutes Beispiel. Also ich muss auch sagen, es hat auch mir nochmal total geholfen, auch wenn das schon von vornherein ein Gespür war. Aber Yoga hat diese tolle Eigenschaft, zu schulen, wirklich ganz genau den Körper zu spüren und jeden einzelnen Zentimeter des Körpers zu spüren.
Und Achtsamkeit. Als ich angefangen habe, mich mit Achtsamkeit auseinanderzusetzen, das hat mir auch ganz viel gegeben, was auch vor allem meinen Körper anbelangt. Ich würde sagen, dass die beiden Tools mir tatsächlich sehr, sehr geholfen haben, meinen Körper wahrzunehmen und zu spüren und auch zu spüren, wie und wo und wann sind meine Grenzen erreicht. Genau, und dann musste ich halt lernen, das zu kommunizieren.
Ja, ja. Und jetzt ist die Kommunikation direkt wieder das nächste Thema beim Thema Grenzen. Nochmal ein, zwei Beispiele für, was ist schwierig an Kommunikation, was hilft, diese Kommunikationshindernisse zu überwinden?
Also bei mir war das schwierige Scham, dass ich mich geschämt habe zu kommunizieren, und wie ich es jetzt mache und vor allem für den Anfang sehr viel leichter fand, war nonverbale Kommunikation. Also das, was du auch schon gesagt hast, halt einfach mal irgendwie eine Hand wegnehmen oder so. Körperliche Kommunikation, das fand ich sehr viel leichter und mache ich auch immer noch. Und der zweite Schritt war dann halt, verbal zu kommunizieren. Und was für mich eine Herausforderung war, ist positiv kommunizieren. Also dass ich dann nicht sage, mach das und das mal nicht, was ja auch irgendwie fürs Gegenüber dann vielleicht nicht so toll ist, sondern dass ich halt sage, hey, mach doch mal das und das lieber. Genau, also dass ich damit halt nicht komplett die Stimmung kille, sondern dass ich in der Stimmung kommuniziere und es sich quasi so einbetten lässt.
Ja, das finde ich einen super Tipp, den habe ich auch irgendwann mal aufgegriffen und versucht, den seither umzusetzen. Wünsche äußern, ne? Und in der Stimmung zu bleiben. Und gleichzeitig habe ich für mich aber auch so als Credo übernommen, dass das so für mich sozusagen die allerhöchste Prio ist, die Grenze klar rüberzubringen. Und wenn es eben nicht in der Stimmung geht und nicht durch einen Wunsch geht, sondern aus irgendeinem Grund eben nur mit einem kleinen, ich sag mal, Dämpfer, dann ist das halt so.
Ja.
Also nicht nur, weil ich gelernt habe, dass es für mich einfach wahnsinnig wichtig ist und für mein eigenes Vertrauen in mich und dadurch auch meine Fähigkeit, mich fallen zu lassen, sondern auch, weil ich mittlerweile meine Überzeugung und mein Erleben ist, dass es meinen Partnern unfassbar hilft, auch mir zu vertrauen und entsprechend eben sich auch auf deren Seite sich fallen zu lassen.
Ja.
Und das ist was, das war mir lange nicht klar, wie wichtig es ist, klar in den Grenzen zu sein, weil es eben auch nur fair ist unseren Partnern gegenüber. Die ansonsten nämlich, und das ist etwas, was ich wirklich auch immer wieder von Männern höre, die ja in aktuellen Narrativen, die kursieren, die sich ganz schnell angesprochen fühlen als Täter, ganz schnell das Gefühl haben, sie werden in eine Täterposition gerückt. Und natürlich gibt es Kontexte, in denen das einen Platz hat, keine Frage.
Ja.
So, und dann gibt es natürlich viele Männer, die keine Grenzen überschreiten wollen, ne? Sondern die, denen alles daran liegt, die unbedingt respektvoll und liebevoll sein wollen. Die aber sagen, wenn sie mal dann den Raum haben und sich sicher fühlen, sich da zu öffnen zu diesen Themen, die dann sagen, sie haben teilweise totale Angst, dass ihre Partnerinnen Grenzen nicht so kommunizieren, dass sie es auch verstehen. Und sie dann entsprechend etwas machen, was vielleicht nicht gewollt wurde, und sie danach ihre Schuldgefühle haben.
Ja.
Und eben auch in diese Täterposition gerückt werden. Und das kann ich auch total verstehen. Ich merke da immer wieder bei vielen, vielen Männern eine tiefe Verunsicherung, die mich dann auch total betroffen macht. Und wie erleichternd es für Männer ist, wenn sie vertrauen können, dass ich klare Grenzen setze, wenn sie meinem Nein vertrauen können. Ich habe da auch mal so einen ganz schönen Satz gehört. Ich glaube, der kommt aus der gewaltfreien Kommunikation. Auf Englisch, if I can trust that you are going to say no, if you feel no, I can ask for the moon.
Ja, 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 das finde ich schön. Und ich finde, da wird auch nochmal ganz deutlich, dass das Patriarchat im Grunde uns allen schadet, weil ich würde sagen auch, dass wir uns nicht trauen, Nein zu sagen, dass es halt auch aus dem Patriarchat geboren ist. Und dass es halt auch schlecht ist für Männer. Also von daher, ja, Patriarchat ist einfach für alle Kacke, Feminismus it is.
Das sei mal so nebenbei gesagt. Ja.
Genau.
Ja, und aber auch das ist mir irgendwie auch, das merke ich, liegt mir total am Herzen, eben auch einen liebevollen, empathischen Blick auf die Perspektive der Männer in diesen schwierigen und komplexen Situationen immer wieder zu werfen. Weil auch die Männer, die alles tun, um liebevoll zu sein und Grenzen zu ehren, gerade auch teilweise ganz schön ihr Fett wegkriegen. Und das Einzige, was wirklich hilft, auch wenn es ein bisschen kitschig klingt, ist gegenseitiges Verständnis, sich gegenseitig wirklich nachvollziehen, zuhören und liebevoll miteinander sein und gemeinsam Lösungen finden für diese wirklich, wirklich schwierigen Themen. Ich habe da wirklich ganz viel Mitgefühl mit den Männern, die mir immer wieder total leid, wirklich.
Ich muss sagen, ich habe mehr Mitgefühl mit uns.
Ich habe wirklich mit beiden Seiten Mitgefühl. Aber es ist mehr Schmerz, den ich jetzt mittlerweile bei Frauen mitbekommen habe. Und entsprechend ist das auch der Bereich, in dem ich jetzt gerade wirklich das Gefühl habe, da möchte ich jetzt arbeiten und hoffentlich einen Unterschied machen.
Alright. Möchtest du noch was sagen?
Mir kam gerade noch so ein Spruch, so Sprüche sind so schön. Auch da wieder, ne, um die so beide Seiten zu beleuchten, auch wieder erstmal auf Englisch. Fand ich total schön, um Grenzen zu versinnbildlichen. A boundary is the place from which I can love both you and myself. Finde ich auch schön.
Ja, finde ich auch gut.
Weil dieser Spruch, also die Grenze ist der Ort, von dem aus ich sowohl dich als auch mich selbst lieben kann, so schön aufzeigt, dass eine Grenze nicht zu halten, die ich eigentlich spüre, ist im Prinzip fehlende Selbstliebe in dem Moment.
Ja, ja, absolut.
Ja.
Ja.
Und in dem Moment, wo ich meine Grenzen aber übergehe, entsteht häufig über die Zeit erst Genervtheit und dann irgendwann Wut demjenigen gegenüber, der die Grenzen überschreitet.
Ja.
So.
Ja.
Wenn jemand meine Grenzen wahren will und ich die nicht kommuniziere, ist es meine Verantwortung. Und das ist auch nicht liebevoll.
Nee, überhaupt nicht.
Nee, das ist nicht liebevoll. Und das finde ich irgendwie so schön an diesem Spruch, dass er eigentlich so ganz klar zeigt, die eigenen Grenzen nicht zu halten, ist nicht liebevoll. Weder in meine Richtung noch in die Richtung meines Partners. Und die Grenze zu halten, ist liebevoll.
Ja, und ich finde, dass das echt eine sehr gute Perspektive ist, die wir uns alle mehr zu Herzen nehmen können, weil es nochmal eine völlig neue Sicht und einen völlig neuen Blickwinkel auf das Grenzen setzen wirft, dass es nicht irgendwie komisch oder cringe oder sonst irgendwas ist, dass wir es uns und letztendlich auch dem Gegenüber zuliebe tun und aushalten sollten.
Ja. Total, ja. Und da kommt mir noch eine Idee, nämlich ich finde den Gedanken total wohltuend, wie sehr, nehmen wir mal zum Beispiel das eigene Sexleben mit einem eigenen aktuellen Partner, einer Partnerin, wie sähe das aus, wenn ich zu 100% vertrauen könnte, dass ich immer meine Grenzen halte und ich zu 100% vertrauen kann, dass mein Partner, meine Partnerin immer ihre oder seine Grenzen hält? Wie verändert sich das Sexleben über die Zeit?
Das können wir ja mal an die HörerInnen geben.
Ja.
Ihr könnt sehr gerne, wir packen nämlich die Podcast-Folge, Ausschnitte davon auch auf unseren Instagram-Account, dann könnt ihr sehr gerne darunter kommentieren, wie euer Sexleben aussehe, wenn alle die Grenzen halten und alle
immer
ihre Grenzen kommunizieren.
Kontinuierlich, liebevoll, aber klar.
Ja.
Was passiert da? Ja.
Schön. Mhm. Dann tüten wir es ein.
Ich glaube auch, wir haben jetzt lange geredet. Alles, was wir noch an Tools, Werkzeugen, Kommunikationsideen, Impulsen oder was auch immer, alles, was wir noch haben, was uns so einfällt, packen wir in die Shownotes. Wenn ihr Fragen habt, fragt uns über Instagram.
Ja. Und dann sage ich tschüss.
Wenn du Lust hast auf mehr, abonnier uns, teil die Folge oder schreib uns auf Insta.
Unter lustwandel.eu. Bis bald.